Liebe Gemeinde, seine Ankunft steht bevor. Die Lateiner würden sagen, sein Advent. Heute am letzten Sonntag im Advent hat die letzte halbe Woche begonnen. Wir sind auf der Zielgeraden und dann kommt Weihnachten, so die nächstliegende Antwort natürlich. Advent aber ist Vorbereitungszeit. Zeit, sich auf das größte Ereignis aller Zeiten vorzubereiten, die Ankunft des göttlichen Retters und Richters und Herrn der Welt. Wobei etwas, was schon lange passiert ist, die Geburt von Jesus Christus, muss nicht vorbereitet werden. Da muss ich höchstens schauen, dass bei mir ankommt, was Gott längst getan und gegeben hat. Also, unsere gängigen Weihnachtsvorbereitungen haben mit dem, worum es ursprünglich im Advent geht, nichts zu tun. Das merken wir auch an den biblischen Lesungen und an den Gesangbuchliedern in der Adventszeit. Sie wollen uns alle auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Und davon handelt auch das letzte Buch der Bibel. Viele nennen es die Offenbarung des Johannes. So steht es auch im Inhaltsverzeichnis der Lutherbibel. Doch dieser Titel ist falsch. Und viele lesen auch das ganze Buch falsch. Sie lesen es als Angstmachbuch, als Buch mit den schrecklichen Visionen dieses Johannes oder als Buch der Offenbarung des Antichristen. Aber der Beginn und damit Titel des letzten Buches der Bibel lautet, lesen Sie es nach, Offenbarung Jesu Christi, nicht des Johannes. Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, Jesus Christus tritt hervor. Er tritt hervor aus seiner Verborgenheit. Er tritt offen sichtbar seine Regierung über alle und alles an. Das ist gewaltig. Das ändert alles. Eine bessere Aussicht und einen größeren Trost kann es gar nicht geben. Auch wenn dem Kommen von Jesus Christus Schwieriges vorausgeht, so wie die Wehen einer Geburt vorausgehen. Die Offenbarung Jesu Christi, das Adventsbuch der Bibel, ein Trostbuch. Das Trostbuch. Man könnte sogar etwas platt sagen, ein Buch mit der Anleitung zum Glücklichsein selbst in schwierigsten Zeiten. Klingt jetzt steil, aber in diesem Buch ist immer wieder von den Glücklichen die Rede, denen man gratulieren kann. Freut euch jetzt schon im Herrn, in seiner Gegenwart, freut euch im Herrn alle Wege, immer alle Zeit. Warum? Der Herr ist nahe, sagt Paulus. So im Wochenspruch jetzt. Und die Offenbarung beschreibt genau dieses Nahekommen von Jesus. Dann können wir heute nicht die ganze Offenbarung lesen und bedenken, aber ihre sieben Seligpreisungen. Die Offenbarung ist gekennzeichnet von der Zahl 7, die kommt immer wieder vor, über 55 Mal, glaube ich. Das ist die Zahl der Vollständigkeit, die Zahl der Erfüllung. Da kommt etwas zum Ziel, da kommt etwas zum Abschluss. Und so finden wir auch 7 Seligpreisungen durch die Offenbarungen hindurch für die, die ans Ziel kommen. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Selig sind die, ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Sieben Gratulationen. Die erste steht im ersten Kapitel, die zweite im 14., die dritte im 16. und die letzten vier und in Kapitel 19 bis 22. Das heißt, je näher die Ankunft von Jesus rückt, desto mehr Gründe zum Gratulieren gibt es. Selig. Ein Wort, das heute antiquiert, gefühlt, duselig, verträumt und etwas naiv entrückt klingt. Im Urtext der Bibel bedeutet es so viel wie von Gott vollkommen beglückt sein. In einen Zustand hineinkommen, in dem sonst nur Gott ist. Selig, ein Zustand, zu dem man nur gratulieren kann. Also sieben Gratulationen zum größtmöglichen Glück. Und zwar jetzt schon, nicht erst im Jenseits. In den Seligpreisungen der Bibel, auch an anderen Stellen, geht es nie nur um Zukunftsmusik, sondern die Seligpreisungen beschreiben immer einen jetzt schon bestehenden Zustand des Glücks. Selig, das heißt, schaut euch das Glück der Leute an, die, und dann kommen diese Leute, die selig sind, schaut euch das Glück der Leute an, die. Das Glück welcher Leute? Zuerst und zuletzt, schaut euch das Glück der Leute an, die das Buch der Offenbarung lesen und den Inhalt dieser Prophetien behalten und bewahren, beobachten, aufmerksam verfolgen und genau befolgen. Das haben wir gleich doppelt in Offenbarung 1,3. Selig ist, in einem Zustand göttlichen Glücks ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten oder festhalten, praktizieren, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und fast am Ende ganz ähnlich nochmal Offenbarung 22,7. Siehe, ich komme bald. Das erste Schloss, siehe, die Zeit ist nahe. Jetzt, siehe, ich komme bald. Selig ist, in einem Zustand göttlichen Glücks ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt, sie behält, festhält, praktiziert. Was lesen und hören wir heute nicht alles für Worte und für Informationen? Haufenweise. Was machen die eigentlich mit uns? Wer schon weiß, was wirklich kommt, auch wie es kommt und vor allem wer kommt, der sieht alles in einem völlig anderen Licht. Aus dessen Augen strahlt noch ein ganz anderes Licht als die Lichter, die jetzt aus unseren Fenstern leuchten. Wer die Prophetien der Offenbarung im Herzen hat, wird alles, was er sonst noch liest und hört, ganz anders einordnen. Erstens, er wird die zahlreichen Verführungen durchschauen, die übrigens jetzt schon vieles bestimmen, und zwar ganz anders, als die allermeisten denken und sagen, auch in den Kirchen. Nur wer echte Prophetie kennt und den Geist dahinter kennt, mit ihm lebt, der erkennt auch falsche Prophetien und Verführungen. Zweitens, er weiß, Jesus wird diese Welt in Ordnung bringen. Versprochen. Und darüber kann man jetzt schon glücklich sein. So vieles prasselt jetzt auf uns ein, dass wir ganz schnell übersehen, vielleicht sogar übersehen sollen, was tatsächlich naht. Und wer tatsächlich naht. Die Zeit ist nahe. Siehe, ich komme bald oder schnell. Das steht am Anfang und am Ende der Offenbarung. Das steht am Anfang bzw. am Ende der beiden Seligpreisungen, die wir gehört haben. In einem Zustand göttlichen Glücks ist jetzt schon, wer fit ist in Bezug auf das, was kommt. Fit in Bezug auf den, der kommt. In einem Zustand göttlichen Glücks ist jetzt schon, wer das prophetische Wort auswendig und inwendig kennt und diesem Wort vertraut und ihm gehorcht. Und wer dieses prophetische Wort so im Herzen hat, der ist auch gehalten und getröstet, ja, in einem Zustand göttlichen Glücks steht hier, wenn er selbst seinen letzten Weg geht. Das sagt die zweite Seligpreisung in Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir sagen ja eher, selig, glücklich zu gratulieren ist denen, die leben, denen, die alles überleben, sich überall durchschlängeln, unauffällig überall mitmachen, nirgends anecken, denn die haben es geschafft. Die schwimmen wie die Fettaugen immer oben. Im Leben hier steht genau das Gegenteil. Die Bibel gratuliert denen, die für die gottlose Welt und Sünde bereits tot sind, selig die Toten. Die sterben, ist ein Widerspruch in sich, also die sind schon für etwas gestorben. Selig, die für die gottlose Welt und Sünde schon tot sind und schon mit Jesus gestorben sind. Und genau deshalb machen sie eben nicht alles mit. Erst recht nicht das, was das antichristliche System ihnen vorgibt, sondern sie leben jetzt schon das, was unter Gottes Herrschaft gilt. Sie leben mit Jesus vereint und verbunden. Sie tun seinen Willen, selbst wenn das Mühen bereitet, das kann sein. Aber weil sie mit Jesus vereint und verbunden leben, deshalb sterben sie auch mit Jesus vereint und verbunden. Wenn es sein muss, sogar als Märtyrer. Und das lohnt sich mehr als alles andere. Genau das ist der Zusammenhang dieser Seligpreisung. Also, wofür lebst du? Und wofür bist du schon tot? Andere Frage noch, wofür wärst du bereit zu sterben? Genau das verrät, wofür du eigentlich lebst. Selbst wenn ihnen alles genommen wird, leben in einem Zustand göttlichen Glücks, die mit Jesus vereint und verbunden leben und sterben. Denen kann man gratulieren mehr als allen anderen. Sie werden am Ende keine böse Überraschung mehr erleben, wie leider viele andere. Die dritte Seligpreisung, Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist er, der wacht und seine Kleider bewahrt, das heißt, sie anbehält, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Klingt ein bisschen merkwürdig. Im Orient schlief man damals unbekleidet. Und wenn da etwa ein Dieb kam zum Raubüberfall, dann konnte man nur nackt fliehen. Nun ist Jesus kein Dieb, aber er kommt genauso überraschend. Und deshalb will ja die Adventszeit unsere Bereitschaft mobilisieren. Im Bilde gesprochen, behaltet die Kleidung immer an, um sofort mitkommen zu können, wenn Jesus kommt und ruft. Behaltet die Kleidung immer an, um sofort mitkommen zu können, wenn Jesus kommt und ruft. Nackt standen damals auch die Überführten und Verurteilten im Gericht da. Kleider sind in der Bibel oft ein Bild für das, was Menschen ausmacht oder was sie vor Gott darstellen. Und Christen sind Menschen, die mit der Gerechtigkeit von Jesus, mit der Gerechtigkeit Gottes bekleidet sind. Und in jeder Lage mit dieser Gerechtigkeit Gottes bekleidet bleiben. Und so sind sie bereit für das Kommen von Jesus. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wer das aus ganzem Herzen singen kann, steht im Gesangbuch, der ist in einem Zustand göttlichen Glücks. Dem ist zu gratulieren, der ist selig. Die vierte Seligpreisung ist die in der Mitte. In biblischen Strukturen ist das oft der Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist natürlich die Hochzeit. Wir haben diese Seligpreisung auch hier von in der Kirche stehen, ganz oben am Altar. Offenbarung 19,9. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Luther hat es früher mit Abendmahl übersetzt. Das Wort im Urtext bezeichnet die Hauptmahlzeit, die findet in biblischer Zeit und Region abends statt, aber es bedeutet eben auch Festmahl, Gastmahl, Hochzeitsmahl. Ihr Lieben, hier geht es um das größte und spektakulärste Fest der gesamten Geschichte. Jesus feiert Hochzeit mit seiner Braut, die ihm gehört. Mit seinen Gästen. Und wer sich von Jesus hat rufen lassen, wer mit ihm durch dick und dünn gegangen ist, der wird bei diesem krönenden Fest dabei sein. Und darüber sind die Geladenen jetzt schon glücklich, unabhängig davon, wie der Weg bis dahin noch aussehen wird. Gehörst du zu den Glücklichen? Oder hast du die Einladung zu dieser Hochzeit noch gar nicht gehört oder noch gar nicht beantwortet? Haben wir vielleicht alle noch gar nicht richtig erfasst, was diese Hochzeit von Jesus, dieses Geladensein zu dieser Hochzeit von Jesus Großartiges bedeutet? Die letzte irdische Mahlzeit von Jesus mit seinen Jüngern, das Passamahl, bei dem er das Herrenmahl eingesetzt hat, wir sagen Abendmahl, das war eine kleine Vorschattung davon. Er sagt am Anfang, mit großer Sehnsucht habe ich darauf gewartet, dieses Mahl mit euch zu halten. Und dann, ich werde es aufs Neue mit euch feiern. Wenn ich meine öffentliche und endgültige Königsherrschaft bei Gott angetreten habe und alles erfüllt wird. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen, geladen sind. Leider bilden unsere Abendmahlsfeier nur wenig von dem ab, was sie von der Bibel her eigentlich auch enthalten und in Aussicht stellen. Etwas schon, aber eben nicht alles. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen, geladen sind. Wer wird bei diesem absoluten Höhepunkt des Glücks dabei sein? Auf jeden Fall die, denen als nächstes gratuliert wird. Und diese Gratulation enthält zugleich eine himmlische Heiligsprechung, Offenbarung 20,6. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Der erste Tod ist der biologische. Der zweite Tod ist die Verurteilung zum endgültigen Verderben beim letzten Gericht. Und die erste Auferstehung ist eine Auswahlauferstehung, die betrifft also nicht alle, sondern eine Auswahlauferstehung derer, die mit Christus regieren werden im messianischen Friedensreich. Auch die Märtyrer erfahren sie, und die, denen in Offenbarung 14 gratuliert wird, das wir eben bedacht haben. Und die zweite Auferstehung ist dann die allgemeine Auferstehung aller am Ende der bisherigen Welt. Die einen stehen dann zum ewigen Leben auf und die anderen zum ewigen Gericht und Verderben. Es gibt tatsächlich mehr als nur gerettet sein. Das ist schon viel. Aber es gibt auch die, die mit Christus und wie Christus regieren werden, nachdem sie mit ihm und wie er gelebt haben und oft auch gelitten haben. Es sind die, die hier oft bedauert, diskriminiert, verflucht, gecancelt und ausgeschlossen wurden, denen der Himmel hier gratuliert. Und die sind jetzt schon und dann erst recht viel glücklicher als die Zeitgenossen, die das Leben auf dieser Welt in vollen Zügen genießen wollten und genossen haben. Du kannst also entscheiden, wer dir gratulieren soll. Die Menschen dieser Welt oder Gott und die himmlische Welt. Die nächste Seligpreisung haben wir schon besprochen. Die hat die erste nochmal aufgenommen und bestätigt mit ähnlichen Worten. Kommen wir zur letzten, da ist wieder von Kleidern die Rede. Offenbarung 22,14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Wir erinnern uns, Kleider sind ja wieder ein Bild. Wir dürfen mit der Gerechtigkeit von Jesus, mit der Gerechtigkeit Gottes bekleidet sein. Das wird uns geschenkt. Und das führt dann selbstverständlich zu gerechten Taten. Die Kleider bewahren hieß immer bereit sein. Jetzt geht es darum, die Kleider zu waschen. Wir können nicht durch diese Welt gehen, ohne schmutzig zu werden. Hat jeder schon gemerkt, denke ich mal. Und deshalb müssen wir unsere Kleidung immer wieder waschen, auch im übertragenen Sinne. In seinem ersten Brief schreibt Johannes, wir werden ihn, Jesus, sehen, wie er ist. Jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie jener rein war, wie Jesus rein war. Die letzte Seligpreisung gratuliert nicht den fehlerlosen und perfekten Menschen, den Alleskönnern und Nieversagern, sondern denen, die aus der Vergebung leben. Denen, die immer wieder Vergebung nötig haben, die das auch wissen und deshalb Vergebung bei Gott suchen, finden und empfangen. Ihr Lieben, Anteil an der neuen ewigen Schöpfung hat, wer mit seinem alten Leben immer wieder zum Kreuz gekommen ist. Ich sage das nochmal. Anteil an der neuen ewigen Schöpfung hat, wer mit seinem alten Leben immer wieder zum Kreuz gekommen ist. seine Kleider gewaschen hat. Das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Die Feier des Weihnachtsfestes mit allen Geschenken sei uns allen von Herzen gegönnt. Trotzdem, wichtiger und viel entscheidender sind Gottes ewige Gaben und die Gratulationen des Himmels. Und die gehören thematisch in die Adventszeit. Zu gratulieren ist allen, die auf das Kommen, das Wiederkommen von Jesus Christus als Retter und Richter vorbereitet sind. Selig ist der, der liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Gemeint ist das himmlische Jerusalem. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast dein Wort gegeben, du kommst wieder. Du hast dich selbst gegeben, damit wir für immer zu dir gehören können. Danke. Du hast deinen Geist gegeben, durch den wir die Kräfte der zukünftigen Welt schon schmecken können. Er ist schon das Angeld für unsere Erlösung. Danke. Du hast uns das prophetische Wort gegeben, damit wir vorbereitet sind auf das, was kommt. Danke. Du gratulierst denen, die hier bedauert werden, und bedauerst die, die sich hier selbst gratulieren. So hilf uns bitte, dein Wort zu verstehen. In deiner Gerechtigkeit, in deinem Heil, in deinem Geist zu leben, damit auch wir zu denen gehören, denen dein Wort und der Himmel gratuliert. Bitte hilf uns zu unterscheiden zwischen dem, was wir in dieser Welt verändern können und sollen, und dem, wo wir uns ändern und erneuern lassen müssen. Lehre uns unterscheiden, wo wir gegen Missstände anzugehen haben und wo wir Schwierigkeiten und Leiden als deine Wege oder Gerichte annehmen sollen. Bitte hilf deiner Gemeinde und Kirche, sich nicht den Strukturen der Welt anzupassen, sondern das auf der Erde abzubilden, was im Himmel zählt. Herr Jesus, du kommst bald und schnell. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, und mache uns bereit. Amen.